Diese Folge wird präsentiert von unserem Werbepartner bestfans.com, der Plattform für Content Creator. Und jetzt Folge ab. Ihr Lieben und herzlich willkommen zu Liptease, präsentiert von Beate Use TV mit eurer Gabi Gold. Und hier ist der Tisch heute richtig voll. Es stehen Plüschis vor mir und es sitzt eine sehr, sehr schöne Frau vor mir. Und ich bin unglaublich, ja, das muss ich jetzt dir aber auch zurückgeben, weil als wir uns gerade gesehen haben, hast du mir ein super süßes Kompliment direkt gemacht. Und ja, ich bin, du hast gerade schon gesagt, du bist am Anfang so ein bisschen vielleicht steif.
Ich bin steifer am Anfang, aber es lässt nach. Nein, ich habe dir gesagt, dass du wunderhübsch ausschaust, weil du siehst aus wie eine Praline, einfach so ein kleines, glückliches Pralinchen.
Dankeschön.
Positive Dinge muss man sagen, oder?
Oh, merci. Auf jeden Fall. Also da hat man dann auch gleich einen Stein im Brett, so im ersten Moment bei jemandem, oder? Ach. Das ist doch gar nicht, ja.
Ich bin einfach, ich habe es geschafft, okay.
Und vielleicht, ich weiß ja nicht, wenn ihr viel bei Social Media unterwegs seid, habt ihr ja vielleicht auch die Stimme jetzt gerade schon erkannt.
Oh.
Und deswegen bin ich heute auch aufgeregt, weil ich glaube, du hebst unseren Promi-Status hier vom Podcast auch nochmal ganz schön an. Und ich finde es immer schön, jemanden vor mir sitzen zu haben. Guck mal, jetzt rede ich so wie...
Ich bin nervös gemacht.
Auf jeden Fall, voll. Weil ich das immer ganz spannend finde, weil jeder hat ja ein Bild von dem anderen über Social Media zum Beispiel oder aus der Öffentlichkeit einfach. Und jemanden direkt vor sich sitzen zu haben und mit dem zu reden. Also es ist ein Riesenprivileg. So, und jetzt sage ich einfach mal, Rafaela Raab ist bei mir auch bekannt als, oder du kannst es sagen, ich bin jetzt gerade zwei Begriffe, Begrifflichkeiten im Kopf.
Die militante Veganerin, die wilde Veganerin und seit neuestem tatsächlich auch ein bisschen kinderfreundlicher, die milde Veganerin.
Es gibt jetzt mittlerweile das Dritte.
Da koche ich.
Ich glaube, das habe ich gesehen, tatsächlich. Das stimmt.
Also ich erweitere mein facettenreiches Sortiment, um wirklich alle Versuchungen abzugreifen mit dem Thema Tierrechte und Veganismus.
Super, mega. Und danke. Ich habe gesagt, der Tisch liegt so voll, weil du Plüschis mitgebracht hast. Kuh und Hund und Küken und Pferdchen, glaube ich.
Das Pferdchen steht fürs Reiten.
Ja.
Weil Reiten bei Pferden ist nicht okay, ist nicht vegan. Beim Menschen schon. Mhm. Das muss betont werden. Und das soll mich daran erinnern, dass ich das auch betone. Weil viele Leute verwechseln das. Oder schreiben mir, Rafaela, ich bin jetzt durch deine Arbeit vegan. Weißt du, so süße kleine Mädchen, so Pferdemädchen. Ne?
Ja.
Und dann sitzen die auf ihrem Profilbild auf einem Pferd. Und ich denke mir so, was machst du da? Du bist so, kannst mir das nicht schreiben. Und du versklavst dann auch Pferde. Das geht nicht.
Ja. Aber ich finde es so spannend. Also du hast, ich weiß gar nicht, wo man bei dir anfängt. Also ich glaube, am besten fängt man irgendwie an mit, dein Einstieg war, du hast jetzt mittlerweile drei Titel, aber dein erster Titel sozusagen, womit du bekannt geworden bist, war ja die militante Veganerin.
Richtig, ja.
Und was war, wie kam das? Standest du auf der Straße mit AktivistInnen und dann wurde das gefilmt und das ging viral? Oder?
Also ich glaube, ich wollte immer schon so ein bisschen meinen eigenen Weg gehen und was bewegen mit den paar Lebensjahren, die wir hier auf diesem Planeten geschenkt bekommen haben. Und ich habe ja Medizin studiert und dann als Ärztin gearbeitet und bemerkt, halt voll viele der Patienten sind halt krank oder übergewichtig und halt die Ärzte aber auch. Und das lag halt unter anderem an der Ernährung und den Ernährungsmythen, wo halt Ärzte gar nichts darüber lernen und im Endeffekt genauso den gleichen Blödsinn glauben wie halt ihre Patienten. Und dann habe ich mich angefangen, mit pflanzlicher Ernährung auseinanderzusetzen. Aber Veganismus ist ja keine Ernährungsweise, sondern es geht um körperliche Freiheit von Menschen oder vor allem auch Tieren in diesem Fall. Und dann hat es bei mir erst wirklich Klick gemacht, dass es viel mehr ist als das, was wir essen, dass wir Tiere für unsere Schuhe, für Zoos, für Zirkusse ausbeuten und ich wollte das nicht mehr unterstützen. Und nachdem ich wirklich bei meinen ersten Kollegen auf taube Ohren gestoßen habe, war ich so frustriert, dass ich das eben in Straßenaktivismus übertragen wollte.
Bei Doktorkollegen, die haben dir nicht zugestimmt.
Und ich habe da noch gar nicht so viel mit Ethik argumentiert, so hey, du würdest ja deinen Hund auch nicht essen. So, dass diese Militanz, diese ethische Militanz, für die ich dann bekannt geworden bin, die kam halt erst später dazu, als ich überhaupt gelernt habe, wie man das artikulieren kann, dass ich den Tieren gerecht werde. Ich habe angefangen mit den gesundheitlichen Argumenten, dass man im Durchschnitt als Veganer deutlich niedrigeren Cholesterin hat, bessere Ausdauer, bessere Libido und so weiter. Und selbst das wollten halt Ärzte nicht hören. Und es waren dann meistens so wirklich schwer übergewichtige Ärzte, die glauben, dass alle Veganer an Vitamin B12-Mangel oder Proteinmangel sterben und noch nie sich mit den Studien dazu auseinandergesetzt haben. Und ich will jetzt hier gar nicht langweilen mit Studien und Ernährungswissenschaft, weil mich das auch wahnsinnig interessiert, sondern es war einfach so, du erklärst, das war wirklich so dieses typische, junge Frau erklärt alten Männern was, Prinzip. Mhm. Und ich mag diese Stereotypen nicht, aber ich habe mich dann wirklich manchmal so gefangen gefühlt, weil die wollten das nicht hören, nicht mal im Namen ihrer Patienten und schon gar nicht im Namen der Tiere.
Ja.
Und dann habe ich angefangen, mir gleichgesinnte Aktivisten zu suchen und habe eben angefangen mit Straßenaktivismus.
Okay.
Und auch da wollte ich dann halt so, Leute, wir können nicht einfach nur so bei einer Demo ein Schild hochhalten, 3 Gespräche am Tag führen und sagen, wir retten jetzt die Welt.
It wasn't enough.
No, also auf gar keinen Fall. Und genau das, was Brands wie ihr schon längst verstanden habt, ja auch, man muss die Medien nutzen, habe ich dann erst angefangen zu realisieren, weil ich war nie irgendwie TikTok, Instagram, Social Media, das hat mich nie gejuckt, weißt du? Ich würde das auch nicht machen.
Also privat, also wäre ich nur so komplett privat, ich glaube, ich auch nicht. Ich glaube, ich würde so Blumenbilder posten.
Ach,
oder mich
süß.
Und meine Freundin manchmal oder so. Oder wenn ich mal mit meiner Mama an der Ostsee bin oder
das
so.
Das passt voll gut zu
aber,
dir.
Ja, ich bin eine kleine weiche Maus innen drin.
Nein, eine fröhliche Praline. Ich glaube, meine Einschätzung ist schon richtig.
Nehme ich sehr gerne. Fröhliche Praline auf jeden Fall, nehme ich an. Aber ich verstehe, was du meinst. Es ist ein super, super Werbemedium sozusagen.
Genau.
Und auch ein Expressionsmedium.
Ja.
So,
und es ist eine Kunstform auch.
Ja.
Also ich versuche halt wirklich jede Facette von mir, deswegen mache ich das in so unterschiedlichen Arten zu nutzen, um dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen und auch Leute zu berühren, zu bewegen, sich zumindest damit auseinanderzusetzen, wenn nicht sogar vegan zu werden. Und ich finde, in den letzten 4 bis 5 Jahren, wo ich das jetzt gemacht habe, hat das auch ganz gut funktioniert, meine ich.
Ja.
Und es hat mir selbst auch diesen künstlerischen Ausdruck gegeben, den ich im Medizinstudium und in der Arbeit als Arzt ja nicht haben darf. So, probieren wir mal diese Tabletten, sonst das kommt nicht so gut.
Kreativität ist nicht gefragt.
Tatsächlich nicht im Day-to-Day-Life, also in der Forschung schon, aber selbst da ist einfach mit dem ganzen Lobbying und Geldern in der Pharmazie, da könnte ich ewig einen Podcast drüber machen. Ich glaube, dafür sind wir konkret nicht hier.
Ja.
Aber das war für mich wirklich eine ganz neue Welt und auch von den Aktivisten tatsächlich, wie das dann angefangen hat, dann Videos zu machen, war es am Anfang auch so, ich war wieder die Komische von der Gruppe.
Weil, bist du das gewohnt in deinem Leben grundsätzlich? Also so, weiß nicht, durch die so Schule und so?
Ja, ich habe in der Schule eine Klasse übersprungen und ich war dann halt so die Neue in der Klasse und die Jüngste in der Klasse und dann wieder Klassenbeste. Und dann war ich halt wieder so die nicht auf Partys gegangen ist.
Ja.
Ich war so eine kleine Streberin. Ich war wirklich ein bisschen komisch in der Schule, vielleicht immer noch. Aber damals, ja, ich konnte keine Schnürsenkel binden, deswegen hatte ich Klettverschlussschuhe.
Aber es gibt so Sachen, die kommen ein, die kriegt man einfach nicht drauf eine Weile.
Ja.
Das ist doch egal.
Dann hieß ich Kaugummischuhe in der Schule.
Ach, scheiße, ja, Kinder sind brutal. Kinder können ganz schön doll sein und so.
Ja. Naja, und dann, ich weiß nicht, bin ich da halt aufgefallen, aber es war halt trotzdem nie was, also man kann daraus ja was Positives mitnehmen. Selbst wenn man in der Schule gemobbt wird oder die Außenseiterin ist, man wächst an seinen Aufgaben. Und ich glaube, der Grund, warum ich eben mit den Tieren jetzt so eine Empathie fühle, ist, weil ich selbst in der Schule ausgeschlossen war, nur weil ich ein bisschen anders war. Und wir sehen halt Tiere nicht als gleichwert, weil sie halt keine Menschen sind. Und dabei streicheln wir halt Hunde und dann essen wir Schweine oder Kühe oder stehlen ihnen die Milch und grabbeln ihre Brüste an, so nur weil sie nicht richtig sind in unseren Augen. Und das finde ich halt falsch, weil ich es vielleicht selbst erlebt habe.
Ja, voll. Und weil, nur weil es halt jemand ist, der sich halt nicht so ausdrücken kann, wie wir es halt gewohnt sind. Ne? Da gibt es ja auch... Gibt es ja auch Menschen, also je weiter jemand weg ist von seiner eigenen Realität, desto schwerer fällt es uns da hineinzuversetzen. Aber es heißt ja nicht, dass deren Realität nicht existiert.
Ja, du bist anders und deswegen bist du schlecht. Das ist halt einfach der Grundpfeiler von Rassismus. Und bei den Tieren nennt man dieses Verhalten halt Speziesismus, Diskriminierung auf Basis der Spezies. Und ich bin in einer internationalen Volksschule gewesen, wo wir Kinder mit allen Hautfarben und Kulturen hatten. Und da hieß es von Anfang an, we all bleed the same color. Wir alle bluten in derselben Farbe. Ey, und dann bluten doch die Tiere genauso wie wir.
Stimmt.
Ja,
stimmt. Ja, true.
Liegt auf der Hand. Aber ihr wollt das nicht verstehen. Deswegen mache ich, ist euch klar.
Ja. Wie lange hat es gedauert, dass du richtig Aufmerksamkeit auf dich gezogen hast, mit diesen Straßensachen denn vor allem?
Oh, tatsächlich ging das richtig schnell.
Ging schnell, kann ich mir vorstellen.
Also ich habe angefangen zu posten ich glaube im März, April. Ich habe im Dezember, ich glaube es war 21 oder 22, ich müsste auf meinen YouTube-Kanal gucken, angefangen mit Straßenaktivismus und dann habe ich im April die ersten TikTok-Videos gepostet, weil ich meine, ich dachte, TikTok ist eine Tanzplattform.
Mhm. Ja, war es ja am Anfang, glaube ich, auch.
Und dann war irgendwie so, ja, mach das doch mal. So, okay. Und das dritte, vierte Video hatte schon so 25.000 Aufrufe und für mich war das so, hallo, ich rede sonst mit drei Leuten an einem Nachmittag und die lachen uns aus auf der Straße, wenn wir dann als 10 Aktivisten mit einem Schild dastehen, mit ich esse nichts, was Pups drauf, so blöde Schilder hatte ich am Anfang. Und dann kriege ich plötzlich ein Video mit 25.000 Aufrufen, war so, wow, ich bin die Königin der Welt, ich werde alle Tiere befreien. Aber man muss sich, glaube ich, ein bisschen also so bestätigt fühlen durch Aufrufe, um da weiterzumachen.
Ja. Ja.
Und das habe ich. Und ich war so, scheiße, diese Plattform hat so eine Macht. Und ich habe das dann auch versucht, den anderen Aktivisten klarzumachen. Da kriegt man dann auch wieder so ganz viel Hate ab. Aber weißt du, man muss dann einfach sagen, ich denke, das ist richtig und das weitermache.
Ja, ja, voll.
Und dann, ja, bin ich da halt gelandet und habe einfach weitergemacht, nicht aufgehört. Und ich glaube, wenn man mit einer Botschaft, die halt in dieser Medienlandschaft ungewohnt ist oder mit irgendeinem Auftritt, vielleicht kennst du das ja auch aus deinen Videos, die ungewohnt ist und polarisierend ist, reinkommt, dann kann man recht schnell Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber heutzutage ist es halt sehr kurzlebig, wenn man nicht dranbleibt.
Ja, ja, voll. Voll. Ich merke das auch zum Teil. Also es kommt drauf an, manchmal hat man so Reels oder Inhalte, wo man sich so denkt, so, oh, die gehen bestimmt voll ab. Mhm. Und dann postet man das und dann geht das irgendwie gar nicht ab. Und man denkt sich so, hä?
Tut dir das weh dann?
Nee, wehtun ist irgendwie zu groß als Wort. Aber also mich irritiert das, weil enttäuschen klingt auch sehr groß, aber mich enttäuscht das dann für dieses Thema halt schon. Mhm. Mehr enttäuscht mich aber tatsächlich etwas, wo ich dann auch viel Arbeit reinstecke. So. Und dann halt, ja.
Aber dafür gehen manchmal Sachen viral, wo man gar keine Arbeit reingesteckt
voll.
Hat, oder?
Ja, das ist halt also, das Ding.
Und dann
denke
ich
halt
so,
das
was
Ding.
Ist das?
Voll. Ich bin ja auch für KünstlerInnen umgeben. So, meine Partnerin ist Fotografin. Und wie viel Arbeit sie in die Vorbereitung, Nachbereitung, Editing, in das Shooting alleine steckt, Kommunikation mit den Models, also wie viel Arbeit da rein. Und dann postet sie ein Bild, was grandios, was so geil ist. Und dann bekommt das irgendwie viel weniger Aufmerksamkeit, als wenn... Und ich bekomme auch schon, also ich bin jetzt auch nicht crazy mit dem Algorithmus bei Instagram, aber wenn ich ein Selfie poste, bekommt das mehr Aufmerksamkeit als sie.
Aber ich finde es süß, dass du mit deiner Partnerin mitleidest, dass du sagst, oh, sie hat alle Millionen Likes verdient, was soll das?
Ja.
Geht und liked ihr Bild. Das ist so unterstützend
voll.
Von dir.
Und insgesamt süß. Auch KünstlerInnen. Wir haben auch jemanden kennengelernt im Insomnia letztens, der macht so Videos und richtig geile Videos. Und ich denke mir so, warum hat es 10 Likes? I don't get it. Und dann kann man das halt auch mit seiner Reichweite so ein bisschen unterstützen und posten und sagen so, ey, support your local artists. So.
Ich glaube, ein Grund, warum teilweise Inhalte nicht viral gehen, die wir halt wirklich schön finden, ist, dass Ästhetik alleine in Zeiten von KI nicht mehr so relevant ist.
Ja,
es gibt so viele schöne Frauen, Menschen, Schauspieler, schöne Dinge, schöne Fotos, das gibt's alles schon. Du musst das auf ein neues Level bringen, du musst Kreativität einbringen, du musst eine Botschaft einbringen, die berührt, die emotionalisiert, die triggert. Mhm. Auf ganz psychologischen Ebenen hier arbeiten, dass du wirklich etwas in Menschen berührst und bewegst und da ist das Oberflächlichste nur eine kleine Facette davon, aber das ist längst nicht das, was reicht.
Ja.
Ich würde auch sagen, mein OnlyFans, als ich damit angefangen habe, beziehungsweise Bestfans, beziehungsweise generell mein Auftritt auf diesen exklusiven Plattformen hat am Anfang vor allem so eingeschlagen, nicht weil ich die schönste Frau der Welt bin, so da gibt es so viel schönere Menschen da draußen, sondern einfach, weil ich gleichzeitig was zu sagen habe.
Ja.
Und das ist für die Leute halt interessant, so ein spannendes Package.
Voll,
das
voll.
Muss man bringen.
Sie hatten vorher, bevor du überhaupt, wie ist das eigentlich gekommen? Also warum, ich weiß nicht, ob ich das voll spät erst mitbekommen habe, aber ich war so, also irgendwie so, oh, jetzt gibt es auch die wilde Veganerin, was? Die so am OnlyFans, what the fuck? Alles am OnlyFans. Aber ich fand das irgendwie so interessant, weil das ist so das, womit, glaube ich, dich viele erstmal jetzt nicht in Verbindung gebracht hätten. Mhm. Weil es ja ein sehr intensives, polarisierendes Thema ist und was du auch so polarisierend rüberbringst. Und das wirkt als Thema und als Intensität schon so ausfüllend genug fast. Weißt
es
du?
Ist auch ein eigener Job nochmal. Also das
voll,
ist ultra
deshalb.
Viel Arbeit, wenn
glaube
man darin
ich.
Erfolgreich sein möchte.
Ja.
Wie das gekommen ist. Ja, ich habe zwischendurch ja gekündigt gehabt im Krankenhaus. Dann habe ich nochmal im Krankenhaus gearbeitet, weil ich eine Anzeige bekommen habe und da Strafgelder zahlen musste. Und dann durfte ich höhere zahlen, weil ich wieder im Krankenhaus gearbeitet habe. das hat sich gar nicht gelohnt. Egal. So.
Klingt und nervig.
Dann bin ich halt immer weiter viral gegangen und ich war so, boah, ich kann nicht jedes Wochenende, was ich habe am Tag 10 Stunden gearbeitet im Krankenhaus, ich war am Ende des Tages am Arsch. Mhm. Und dann durfte noch meine Videos schneiden, weil mir das Thema ja am Herzen liegt und war da halt gerade ultra viral auf TikTok und wusste, okay, ich muss jetzt noch 2 Stunden schneiden und das dann posten, dann muss ich wieder ins Bett um 5 Uhr aufstehen, bla bla bla, mhm. den ganzen Tag arbeiten und so. Und ich wusste nachhaltig, ich mache mich so hart kaputt. Ja. So, entweder mein Körper geht drauf, meine medizinische Karriere geht drauf oder mein Content leidet darunter. Und dann kann ich auch nichts in dem Thema erreichen für Tiere, was ich erreichen möchte. Und ich bin jedes Wochenende, ich habe damals noch in Österreich gelebt, nach Deutschland gefahren. Und dann bin ich teilweise eben Berlin oder nach Hamburg, nach Frankfurt. Und es waren dann halt jedes Mal irgendwie 10 Stunden Fahrten. Und ich war so im Arsch unter der Woche im Krankenhaus. Es ist nicht so sonderlich aufgefallen tatsächlich. Also die haben mich auch wollen dort, mir die Vollzeitstelle gegeben und so, auch verlängern wollten. Aber ich habe mit dem Basisausbildung Medizin dort angefangen. Also du musst in Österreich zuerst eine Basisausbildung, kriegst du einen Facharzt. Dann habe ich mit dem Facharzt dort angefangen, Pathologie. Und dann war ich so, Leute, ich muss mich jetzt einfach entscheiden. Ich stand halt in dieser Weggabelung meines Lebens. Und ich bin da gerade so viral gegangen und ich war so, okay, wenn ich es nicht jetzt mache, dann werde ich es nie machen können, weil du musst irgendwann einmal wissen, wo du jetzt mehr grindest im Leben.
Also was waren deine Optionen? Ja. Medizin oder
Social Media Tierrechtsaktivistin.
Okay.
Genau.
Okay.
Und ich war so, okay, ich kriege im Moment auf jedes Video so 400.000 bis 1 Million Klicks. So, wenn ich das nicht jetzt mache, so werde ich mich ewig ärgern, dass ich es nicht gemacht habe. Ja. So, ich habe ein bisschen was angespart, jetzt wieder im Krankenhaus. Ich muss das jetzt machen. Ich weiß nicht, wie ich Geld verdienen werde. So, ich habe damals noch nicht mal monetäre Einnahmen von YouTube oder irgendwelchen Plattformen gehabt und das ist nach wie vor nicht das, was meine Miete zahlt.
Ja.
Aber ja, ich habe dann im Streaming angefangen, kurz bevor ich gekündigt habe. Und dann habe ich 2, 3 so Kooperationen gehabt mit Leon Mascher und so, die ganz gut durch die Decke gingen. Auch nochmal klickweise. Ich weiß, okay, jetzt oder nie. Und dann habe ich halt gekündigt im Krankenhaus. Mhm. Und dann geht es halt darum, dass man diese Welle weiterreitet. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, ich bin die unbeliebte Veganerin. Ich war vor allem am Anfang wirklich Social Media mäßig total verhasst.
Ja,
so.
Ja.
Jeder und seine Mutter hat ein Hate-Video gegen mich gemacht.
Ja.
Wobei ich mich mit meiner Botschaft nicht verändert habe, aber ich glaube, sie ist einfach Mainstream-tauglicher geworden, dass Tiere einfach keine Ware sind.
Ja, ja, ich glaube auch.
Was genau das Ziel vom Aktivismus ist. Also, ja, und dann, also Kooperationen wären für mich nicht möglich gewesen. Ich glaube, du wirst wahrscheinlich Kooperationen hier und da mal angeboten bekommen, so Beauty oder
so. Ich mache nie. Ich finde es auch so Affiliate, das heißt ja so, sorry, aber das heißt ja so Affiliate-Links, wenn du irgendwie so gibt Gabi 24 ein und dann kriegt ihr 10%. Und dann verdient man auch an dem, was die Leute
ist
dann irgendwie.
Für dich?
Nee, ich finde das unübersichtlich. Ich finde das total blöd.
Ich finde, alles von Best Friends.
Kommt halt zu Best Friends. Nee, aber ich finde das irgendwie, also erstmal weiß ich nicht, ob ich weiß gar nicht, ob ich ein Produkt so gut kennen kann, als dass ich es wirklich vertrete und dahinter stehe und dafür werbe. Gleichzeitig werbe ich ungerne für Sachen einfach irgendwie und ich will auch mein Social Media da irgendwie nicht in die Richtung dafür irgendwie benutzen und gleichzeitig finde der Revenue, weiß ich nicht, ob der so riesig ist und ich finde es immer, also ich weiß auch nicht.
Ja, ist auf jeden Fall unreliable und du musst dann halt zusätzlich noch Content dafür erstellen, wenn du eigentlich was anderes machst. Also ich verstehe schon, dass das auch anstrengend sein kann, aber viele leben halt davon. Ne?
Ich finde es voll okay, wenn man es macht und so, aber es war nie mein Ding und ich bin auch, und jeder, der mir schreibt irgendwie über sowas, ich denke immer, aber das ist eh so eine Sache bei mir mittlerweile, dass ich immer denke, ist Scam.
Oh nein,
ist überhaupt nicht. Ja. Aber mittlerweile alle E-Mails, die irgendwie so kommen, so ich denke immer so, was ist das? Nee, ich kann nichts ernst nehmen, wirklich. Und ich habe das Gefühl, alle wollen, wenn es kein Scam ist und ich werde wirklich bezahlt, irgendwie habe ich jetzt wieder bekommen, so Nahrungsergänzungsmittel, dann denke ich, das Produkt ist Scam für den Endkonsumenten. Ich denke mir so, was sind das jetzt?
Ja, man sollte generell nur was bewerben, wohinter man steht.
Ja.
Also deswegen, hinter unseren Körpern stehen wir hoffentlich.
Voll,
aber hier und da mal, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte. Kein Problem, dafür sind wir hier zum Quatschen.
Ja.
Ich habe am Anfang halt also null von sowas bekommen, weil ich halt die Unbeliebte war. Wer will mir dann irgendwie so, stopp den Holocaust der Tiere, kauf dieses Deo. Passt irgendwie schlecht zusammen.
Ja.
Ne? Und dann wusste ich halt, okay, davon werde ich nicht leben können, wie das andere Influencer von meiner Größe oder Bekanntheit dann halt machen würden. Und nachhaltig war der Schritt dann halt irgendwo klar, so du meintest, das ist so ein ganz anderes Thema, OnlyFans oder generell Porn Industry für mich als Tierrechtsaktivistin. Ich fand halt nicht, weil für mich sind halt Tierrechte die logische Erweiterung von Menschenrechten. Mhm. Und wenn ich eben sage, ich bin gegen Diskriminierung, ich bin für körperliche Freiheit, dann ja. gilt das ja offensichtlich auch für Mensch, für Frau.
Ja.
So, und deswegen lag für mich das auf der Hand, das nicht nur auf Basis von einer finanziellen Entscheidung zu machen, sondern auch auf einer Marketingperspektive, dass das nochmal einschlagen und polarisieren wird.
Mhm, auf jeden Fall.
Was wir ja als Künstlerinnen, was wir als Aktivistinnen auch wollen. Und gleichzeitig eben dieses Statement zu setzen, so, wo ist jetzt dein Problem, dass ich hier Fleisch in den Mund nehme? Die wollen das so, die Tiere wollen nicht in den Mund genommen werden.
Du
so.
Kannst sehr, sehr viele tolle Brücken schlagen zwischen diesen beiden Sachen, auf jeden Fall.
Metaphern.
Ja,
ja, also das fand ich halt witzig, einfach so prinzipiell. Und ich weiß nicht, wenn man Pornos konsumiert, was ich ja regelmäßig in meinem Leben getan habe und tue, dann sollte ich auch kein Problem damit haben oder das irgendwie schandhaft finden, das dann selbst zu machen.
Ja.
Ich bin auf meinen Körper stolz und wenn ich das auch gleichzeitig mit einer Botschaft kombinieren kann und das nochmal einschlägt und mich auch noch finanziell unterstützt,
ja.
großartig, so ja. alle Kästchen abgehakt.
Ja.
Deswegen habe ich mich dafür dann entschieden
ja.
und mache das nach wie vor, ja.
Ich glaube auch ganz, ganz viele Leute, also ich würde, eigentlich müsste ich mich auch mal bei dir subscriben, weil es, ich fände es so interessant.
Freundschaftspreis.
Okay. Für die Praline machst du Freundschaftspreis. Weil ich finde das, fände es irgendwie interessant, aber das kann ich dich ja so einfach fragen.
Mhm.
Und wenn du kannst ganz, also, was okay. ich sagen wollte, schlägt sich dieses ganze Thema Veganismus irgendwie in deinem Content, in deinem Sex-Content wieder?
Ja, also ich stecke mir nicht Gemüse in diverse Körperöffnungen. Das ist eher unhygienisch und wahrscheinlich auch gesundheitlich bedenklich. Aber
das waren meine ersten Dildos.
Ja, echte?
Möhren und Gurken.
Sagst du das gerade auf Ernst jetzt?
Ja.
Nicht die gute alte vibrierende Zahnbürste mit einem Plastiksack halt.
Das habe ich auch probiert.
Er lacht.
Ich weiß gerade nicht. Du
noch eine Frau.
Ich weiß nicht, was zuerst kam, aber es war auf jeden Fall mal eine Karotte und eine Gurke in
mit
mir.
Mit einem Sack drüber, also mit Plastik drüber
Nö.
Oder einfach so?
Nee, sehr gut abgewaschen.
Wirklich? Hast du die dann gegessen danach?
Ich glaube ja. Ja.
Krass.
Ja.
Ist das von Video?
Nee, das war lange vor. Das war lange bevor ich überhaupt auch selber doll sexuell aktiv war. Das war eher so Selbsterkundungsphase.
Okay.
Ja, und wir hatten nichts zu Hause so. Mhm. Und dann habe ich noch zu Hause gewohnt einfach. Und da hast du ja keine Sextoys. War ich auch sehr weit weg, mir irgendwie Sextoys zu kaufen. Und dann hatte ich sturmfrei und dann war ich so, was haben wir denn so da, was man sich in Muschi und Arsch steckt?
Ich glaube, du bist die größere Veganerin als ich, wenn du da mit einer Möhre als Buttplug rumläufst.
Ja, auf jeden Fall. Also, aber das yeah. ist bei dir nicht der Fall.
Also das nicht, aber ich betone halt hier und da mal besonders, wenn ich halt so Tapes aufnehme, so jetzt nehmen wir unser veganes Gleitgel. Das ist mir total wichtig, weil es gibt so viel auch Kondome, die halt mit Tieren, mit tierischen Bestandteilen oder an Tieren getestet wurde. Und ich meine, wenn die Viewer mich dann schon gucken, dann soll die Botschaft auch nachhaltig wirken. So.
Ja.
Und wenn sie sich dann halt im Supermarktregal eher für das vegane Gleitgel entscheiden oder ihnen überhaupt auffällt, dass bei manchen Produkten das Vegan-Label drauf ist, dann ist das für mich ein Sieg.
Also, ja,
finde ich
voll.
Großartig. So.
Manche wissen vielleicht auch gar nicht, dass es halt vegan und nicht vegan geht. Ich weiß noch damals, als Leute angefangen haben, über vegan zu reden, weiß ich, dass wir so, ich weiß nicht, mit Freunden im Supermarkt stand vor dem Apfelsaft und wir uns lustig darüber gemacht haben, dass da steht, Apfelsaft vegan. Ja. Was soll denn ein Apfelsaft nicht
das
vegan sein?
Das Apfeltier wurde geschlachtet.
So, aber dann haben wir jetzt halt verstanden, dass Apfelsaft zum Teil durch so Tierblasen Schweineblasen gefiltert
oder
wird.
Oder Fischblasen,
so.
Glaube ich.
Und dann ist man so, what the fuck, why? Oder ganz lange, also ich wusste auch ganz lange nicht, dass Gummibärchen, also
Gelatine,
Gelatine, Schweine.
Ich habe neulich erst ein Video gesehen, da werden so Schweineohren eingekocht. Das ist, das ist so eklig. Ja, die Leute wissen es nicht und es ist wirklich absurd, wo das überall mit drinnen ist. Deswegen umso mehr ich das dann auch in so einem Content betonen kann, umso toller.
Ja.
Ich habe sehr oft mein Gabelarmband noch an, wenn ich sonst auch komplett splitternackt bin. Weil
das ist ja hübsch.
Dankeschön. Das steht für mich für Befreiung von Tieren. Das nennt sich Liberation Pledge und das tragen einige Veganer, dass sie sagen, sie sitzen nicht am Tisch. Deswegen habe ich am Anfang gefragt, ob diese Muffins, die hier am Tisch stehen, vegan sind.
Ja, na klar sind sie da.
Wenn da tierische Produkte serviert werden, sitze ich halt nicht am Tisch und da sagt man halt auch was dann dagegen oder klärt die Leute auf. Und das ist für mich halt nicht nur ein Modestatement dann. Und das trage ich dann halt auch, wenn ich halt nichts anderes anhabe, trage ich das immer noch. Ansonsten, ich ich meine, ich meinen wilde Veganerin-Reels, deswegen kann ich diese ganzen Metaphern, glaube ich, in- und auswendig, mache ich halt solche Witze halt auch. Körperliche Freiheit für Mensch und Tier und Möhren lutschen. Ja. Das wird wohl nicht langweilig.
Willkommen jetzt in unserer kleinen Werbeunterbrechung. Die werde ich aber nicht heute mit euch besprechen sozusagen, sondern die tolle Maria Mia. Maria, was hast du uns denn so zu sagen heute?
Danke, liebe Gabi. Ja, hallo, ich bin Maria Mia und ich bin Creatorin auf Bestfans. Und das denke ich schon, seitdem es diese Plattform gibt. Und darf euch heute über eine Neuigkeit berichten. Und zwar hat Bestfans ab sofort für euch die Story-Funktion. Das bedeutet, ihr könnt dort Bilder und kurze Videos bis zu 60 Sekunden Länge direkt für eure Follower und Abonnenten hochladen. Das heißt, ihr könnt entscheiden, ob das komplett kostenlos ist oder ob die Abonnenten das sehen dürfen und Follower dafür einen kleinen Betrag bezahlen oder ob das komplett etwas kosten soll. Und das Coole daran ist, ihr könnt dort natürlich ganz easy die Fans abholen, die euch schon auf diversen Social-Media-Kanälen folgen, weil sie eure Storys dort mögen. Und ihr könnt jetzt auf Bestfans sozusagen die Story weiterspinnen. Also ihr könnt dort Inhalte zeigen, die ihr normalerweise sonst nicht zeigen könnt oder nicht zeigen wollt. Das ist ja immer Ansichtssache. Und das Ganze natürlich auch wieder bei 90% stornofreier Auszahlung. Und ja, solltest du noch nicht Creator auf Bestfans sein, solltest du dir das auf jeden Fall mal anschauen. Denn es gibt noch viele andere tolle Funktionen, die du dort nutzen kannst und deine Fans sozusagen monetarisieren kannst. Und für die Fans ist es natürlich schön zu wissen, dass das natürlich die beste Option ist, dich als ihr Favorit-Creator zu supporten. Und das finde ich ziemlich nice. Und ich weiß, dass meine Fans das auch ziemlich cool finden. Und das Ganze ist natürlich nicht nur für Erotik-Creator, wie ich eine bin, sondern auch für Künstler, Fotografen, Schriftsteller, Podcaster, Blogger, Video-Creator, Models natürlich, Communities, Sportler, Musiker, Gamer und ja, für Köche oder Leute, die gerne kochen. Also für diverse Hobbys ist das auf jeden Fall auch gedacht. Dort könnt ihr euch austoben und das Ganze monetarisieren lassen. So, und jetzt habe ich auch genug geredet. Jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß mit Gabi und Raffaela und Liptees. Ciao, eure Maria Mia.
Bist du die Einzige, die halt so vegan in ihrem Titel hat als Erotikfrau? Als Erotikperson?
Ich denke im Titel, bestimmt, im Namen.
Also im Namen, also
im Namen, glaube ich, schon. Ich glaube, ich kenne sonst keine, aber die können sich gerne bei mir melden und wir machen was gemeinsam. Also ich shoote schon hier und da mal mit weiblichen Darstellerinnen, die Veganerinnen sind. Ja. Und da machen wir dann auch halt Gespräche darüber, wie wir das verbinden mit dem Thema. Aber ich glaube, kaum eine andere hat das irgendwie so im Vordergrund ihres Contents, so als praktisch Content Identity, wie man das im Marketing vielleicht nennt.
Weil niemand anderes kommt halt genau mit diesem mit dieser Geschichte daher.
Mit der Kombination. So,
und das finde ich halt irgendwie schon ganz schön krass. Wie lange machst du
den Sex? Wie lange machst du den Sex schon, Raffaela?
Ich habe heute Wortfindungsstörung. Vielleicht bin ich immer noch aufgeregt.
Nein.
Vergib es mir.
Alles gut.
Seit wann hast du diese Sexplattform?
Ich glaube jetzt seit 3 Jahren.
Okay.
Also ich mache jetzt, größtenteils meiner tierrechtsaktivistischen Karriere habe ich jetzt, glaube ich, exklusive Plattformen, die mich darin auch unterstützen. Und die waren erst der Grund, warum ich halt so viel, ich poste ja am Tag zwischen 3 und 7 Content Pieces auf all den Plattformen und also auf nicht all den Plattformen, sondern halt auf all den Accounts, insgesamt auf all den Plattformen wären das halt so 20 und das sind noch nicht einmal die Reposting-Bots irgendwie auf Snapchat, die auch nochmal irgendwie im Monat 5 bis 10 Millionen Klicks grinden. Also mir ist es einfach so wichtig, dass ich die finanziellen Mittel habe, dass die Botschaft halt ständig im Feed von Leuten ist. Und das ist ja auch das Feedback, was ich bekomme. So, ich will dich gar nicht mehr sehen, aber ich sehe dich auf jeder scheiß Plattform. Ich so, danke, ich habe alles richtig gemacht.
Ja, vielleicht ist es auch so ein Grund, warum dir jetzt Leute langsam oder warum Menschen dir jetzt akzeptierender begegnen als früher. Mhm. Weil ich glaube, von so intensiven Erscheinungen ist man oft gewohnt, dass die auch schnell wieder weg sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Also wenn irgendwas irgendwie doll einschlägt, dann ist man gewohnt, dass es schnell wieder weg ist. Und dann irgendwie jemand schlägt ein, wird gehatet und ist wieder weg. Aber du bist geblieben. Du warst fucking nochmal, du bist einfach nicht, du warst nicht, und auch nicht klein zu kriegen. Also wahrscheinlich hat das schon was mit dir gemacht, so viel Hate, ja, und so macht, glaube ich, was mit jedem. Aber trotzdem, du warst irgendwie so stetig trotzdem da. Und ich glaube, das ist sowas, was ich dann irgendwann auch irgendwie mitbekommen habe. Ah, sie macht ja immer noch weiter.
So. Das ist lieb von dir. Ich weiß das sehr zu schätzen, dieses Feedback. Also vieles geht natürlich in Wellen. Also man ist nicht, ja, immer gigaviral, aber man ist halt da und Leute denken daran. Und solange man halt weiter postet, solange mein Content, glaube ich, sich konstant verbessert und weiterentwickelt und ich mich ja auch in meinem Wording und meiner Herangehensweise an die Sache weiterentwickelt, dann, das merken die Leute. Und die begegnen mir dann mit, ich finde es so stark, dass du weitermachst und dass du da bist und dass du immer noch die Stimme bist. Und das finde ich auch schönes Feedback, wenn ich dann auch Leute dazu inspiriere, einfach weil ich das schon so lange mache und nicht aufhören werde zu sagen so, hey, dann kann ich ja auch in meinem Alltag stark für diese Werte sein.
Ja.
Und viele Leute, glaube ich, trauen sich nur nicht, tatsächlich ihr veganes Coming-out zu haben, weil sie Angst vor den Meinungen der anderen haben. Und wenn sie vor allem junge Mädchen dann sehen, so hey, die hat auch keine Angst davor, und ich die dann inspirieren kann, dann ist das für mich richtig schön.
Ja. Und vielleicht dann auch inspirieren, OnlyFans zu machen oder so.
Ja, ich finde, über jede Berufsschiene muss man halt Vorteile und Nachteile aufklären.
Voll.
Und man, egal ob das jetzt Social Media ist, was deinem Gehirn macht und dem ganzen negativen Kommentaren, Erotik oder tatsächlich die Nachtdienste in Medizin und die ganze Arbeit, die du bis dahin hast und die Ausbeutung, die auch im Gesundheitsbetrieb passiert. Über alles muss man Vorteile und Nachteile aufklären. Und ich bin nicht hier, um jemandem meine Berufsschiene zu empfehlen. Mhm. Weder
voll.
Das noch das, aber man muss da seinen eigenen Weg finden.
Ja. Und einfach, ja, also du predigst halt Freiheit. Ne?
Genau.
Das ist halt irgendwie das Wichtige. Hat sich dein Standpunkt zu so Sexarbeit und Pornos im Laufe deines Lebens verändert? Oder warst du schon immer so?
Ich wurde sehr liberal erzogen und ich bin wirklich dankbar dafür. Ja, also so sehr meine Mutter auch behauptet, dass ich nur schlecht über sie rede. Das ist absolut nicht so. Und ich weiß meine Privilegien absolut zu schätzen, wie ich aufgewachsen bin. Sie hat mir beispielsweise auch, ich habe irgendwann mal Sex in the City mit ihr geguckt, eine Folge.
Ja.
Und da gab es eine Folge, da hat Sherry's, also ich glaube Sherry heißt die Hauptschauspielerin. Die
Carrie,
ihr Boyfriend hat halt gesagt, er möchte sie gerne anpinkeln.
Ja.
Und ich glaube, meine Mutter hat da die Folge gestoppt, mich angeguckt und gesagt, Raffaela, das kann man alles abwaschen. So, Marke, so, wenn er das will, hör doch mal zu, bevor du verurteilst.
Oh, wow.
Und das fand ich voll schön, dass ich das so gehört habe. Ich habe das damals noch nicht wirklich verstanden. Ich war wahrscheinlich 10 oder so.
Keine Ahnung. It's early though.
Ja. Und ich war wahrscheinlich so, ew, wäh, anpinkeln.
Ja.
So, stopp, das kann man alles.
Sie wollte das irgendwie, sie hat das Bedürfnis gehabt, das für dich einzuordnen.
Ja, das finde ich total toll. Und da wurde ich so ein bisschen in die Richtung von feministisch, vielleicht sogar einfach sexuell liberaler erzogen, in die Richtung, auch so, dass Nacktsein prinzipiell nichts Schlimmes ist. Ja, das wegen meine Perspektive auf Sexarbeit, ich glaube, mit 14, 15 habe ich die ersten Pornos geguckt.
Mhm.
Und ich glaube auch diesen Vorwurf nicht, dass man da nicht unterscheiden kann zwischen Pornosex und echtem Sex. Das glaube ich nicht. Ich glaube, da gibt es auch Studien und ich habe immer schon gesehen, okay, das ist Schauspielerei und das andere ist.
Vor allem, ich denke mir so, wir wachsen mit Filmen auf, wir wachsen irgendwie mit Disney auf, wir wachsen mit Trickfilmen auf und Spielfilmen und ich meine, wir sehen in jedem Film, dass das nicht ist für unser Alltag eigentlich.
Und vor allem
ne?
So, wo ist also der Prinz und dann hat man ein Happily Ever After. Ich finde, das ist viel schlimmer, das jemandem mitzuteilen. Das ist ein Typ, der mich dreckige Schlampe nennt. Ich glaube, das passiert mir häufiger. Ja.
Leider Gottes, voll. Genau. Wahrscheinlich sind Pornos noch am nächsten an der Realität.
Also, du meinst, also Disney,
eigentlich true. Und wie viel dann genau einfach auch random Filme einfach indoktrinieren und einem irgendwie irgendwas suggerieren oder auch im Heranwachsensprozess super, super schädigend sein können für Liebesbeziehungen. Und also da ist Sex ja nochmal, da ist das ja eigentlich ganz geil, dass so Pornos als Genre sehr ausgeklammert behandelt werden kann, wenn wir da nur mal hingucken würden. Wenn wir sagen so, wir haben Sexualität und die ist sehr divers und die kann so alles sein und irgendwie sehr viel zu entdecken. Und dann das, was daraus gemacht wird, medial, ist dann halt ein Porno. Aber während ja die Welt des Spielfilms und die Themen, die abgedeckt werden, ja viel weitreichender sind und dadurch auch viel mehr Impact auf uns als Person auch haben können.
Wobei es in Pornos schon wirklich viele Genres gibt.
Also
ich glaube auch, dass die alles abdecken.
Ja, nee, voll. Aber man könnte so einfach so sagen, okay, dann lass uns doch mal irgendwie darüber reden. Ne? Ja. Also so Pornokunde oder so.
Ich finde, man sollte über jedes Genussmittel, und das ist weder, es ist ja Social Media und ist ja auch Pornografie, Aufklärung haben. Und ja. dann sollte man halt Jugendlichen natürlich auch beibringen, was davon Realität ist und was vor allem Konsens ist. Ja. Also alles kann Realität sein in deinem Sexualleben, wenn du es mit deinem Partner, deiner Partnerin oder deiner Gang von Partnern ja. halt konsensuell absprichst. Und das Wort, wenn du mich gefragt hast, was hat sich verändert für mich in meiner Hinsicht auf Pornoindustrien, das Wort schmuddelig habe ich, glaube ich, als Kind kennengelernt.
Ja.
Und für mich ist mittlerweile schmuddelig nicht mehr ein schlecht produzierter Porno mit unattraktiven, unter Anführungszeichen, Darstellern, sondern schmuddelig ist für mich etwas, wenn sich jemand in der Szene nicht wohlfühlt und man das auf der Kamera mitkriegt.
Mhm.
Und das sollte nicht passieren. Alles andere ist nicht schmuddelig.
Ja.
Alles andere ist einfach Geschmackssache.
Ja.
Ja.
Schmuddelig, das stimmt auch so ein Wort. Ja, das kenne ich aus meiner Kindheit auch noch. Ein
schlimmes Wort. Und ja. ich finde, das sollte man man sollte drüber nachdenken, was das für einen selbst heißt, was schmuddelig ist.
Ja. Alles, was irgendwie ja sexuell, ja, irgendwie der Gesellschaft irgendwie zu doll war, auch so wie ich meine Sexualität expressiv gestaltet. Ja, das war damals auch schon schmuddelig. Ich glaube, so haben es meine Eltern auch verwendet.
Darf ich dich fragen, zu dir und deiner Partnerin, war das für euch irgendwie ein Problem, als ihr macht ja die Industrie so und gleichzeitig noch als zwei Frauen, war das für dich unangenehm dann oder wurdest du immer schmuddelig, weil wir gerade bei dem Wort waren, abgetan von Leuten, weil ihr Frauen seid, weil du mit einer Frau in einer Beziehung bist?
Also wir sind jetzt anderthalb Jahre zusammen. Mein Weg in die Erotikbranche habe ich ohne sie gemacht. Okay, also der ist schon vorher stattgefunden, wo ich tatsächlich auch nur mit Männern zusammen war. Also ich bin bi, würde ich jetzt mittlerweile wieder sagen.
Okay.
Erst dachte ich, ich wäre hetero, dann dachte ich, ich wäre heteroflexibel, gibt's ja auch noch. Dann dachte ich eine Zeit lang, ich bin sowas von stocklesbisch und mittlerweile pendelt es sich so bei bisexuell ein. Aber also damals, als ich so die aktiven Schritte in die Erotikbranche gegangen bin, war ich so entfernt davon, irgendwem gefallen zu wollen. Also also mittlerweile ist es mir, glaube ich, wichtiger, als es mir damals wichtig war, weil ich damals sehr mental unter sehr vielen Sachen gelitten habe und ich gar nicht die Kapazität hatte. Ich hatte tatsächlich wirklich einfach nicht die Kraft, das irgendjemandem recht zu machen. Also es war psychisch für mich damals einfach so ein bisschen eine Zeit, in der es für mich ums Überleben ging. Und da musste ich mich einfach zu meinem Maximum leben und herausfinden, was sind meine Bedingungen, mein Leben gut zu finden. Weil, wie ich es vorher gelebt habe, fand ich es so scheiße, dass es mich so depressiv gemacht hat.
Ich hoffe, das hat sich gebessert.
Nee, aber das Krasse ist, dass selbst damals, als ich so depressiv war, Leute zu mir gesagt haben, ach, du bist so ein Sonnenschein.
Oh, nein.
Also ich kann wirklich sagen, ich bin nicht mehr depressiv und ich bin richtig, also ich bin mental stabil und ich bin richtig happy darüber und ich bin an einem sehr guten Punkt. Aber ich finde es so erschreckend, dass halt ich mich daran erinnern kann, dass halt in meinen dunkelsten Momenten Leute zu mir gesagt haben, so, du bist so ein Sonnenschein. Und das ist krass, weil du eigentlich denkst so, dass du das du fühlst dich wie ein Häufchen Elend und du denkst, dass du das ausstrahlst und dann sagt jemand, du bist ein Sonnenschein und dann denkst du dir, mich sieht ja hier gar niemand.
Ultra so. Alleingelassen.
Das ist voll schlimm. Das ist eigentlich total schrecklich.
Total leid.
Ja. Und dabei denken die Leute noch, sie sagen ja was Liebes.
Ja, genau. Die wollen dir ein Kompliment machen. Dabei fühlen sie sich noch mehr missverstanden.
Voll. Aber daran können wir halt mal sehen, dass in dir drin kann was vorgehen und ich nehme was ganz anderes wahr.
Ich mache nie wieder Komplimente.
Ja, voll. Man muss total aufpassen, was man irgendwie so. Aber dafür ist ja dann auch die andere Person nicht verantwortlich. Also es ist ja, ne? Also man sollte immer ein bisschen aufpassen. Auch so ein Ding mit Komplimente für Gewichtsverlust oder für insgesamt an Körper. Auch eine doofe Idee.
Ja, wobei ich finde, da ist man auch ein bisschen tatsächlich, und das ist vielleicht eine unpopular Opinion, man muss lernen, das nicht alles immer persönlich zu nehmen.
Ja.
Also besonders, wenn wir in der Öffentlichkeit stehen und da schreibt einer, ich glaube, du hast zugenommen, ich glaube, du hast abgenommen, denke ich mir okay, wenn es objektiv richtig ist, dann hat er einfach nur einen Fakt gesagt.
Ja, voll.
Und alles andere ist dann halt einfach, wenn mich einer zum Beispiel magersüchtig nennt, ich weiß nicht, wie oft ich das lese, oder Billardkö, da war so ein bekannter Typ, der mich Billardkö genannt hat. Ich war nie ein Stock, ich habe immer schon Workouts gemacht.
Ja.
Ich war wahrscheinlich sogar damals fitter als der Kerl, der das gesagt hat, aber das ist ein anderes Thema. Und mittlerweile mache ich seit einem Jahr Kraftsport und ich finde, ich habe einen ordentlichen veganen mega, den Bizeps. Voll. Ja. Und ich fühle mich einfach total selbstbewusst. Und wenn jetzt einer herkommt und sagt, du hast zu oder abgenommen, denke ich mir nur so, wo ist dein scheiß Problem? Ja. Ich bin stärker wahrscheinlich als, also selbst, ich will mich gar nicht vergleichen, aber ich fühle mich wohl. Ich bin eine wunderbar starke Veganerin und das kann mich einfach nicht mehr. Also ich habe dieses Verlangen gar nicht mehr zu gefallen. Ich will authentisch ich selbst sein. Und wenn das dann anderen Leuten auch gefällt, umso besser. Ja. Aber das ist nicht mehr meine Goal.
Nee, von außen, auch wenn mich irgendwie so Sachen erreichen und so. Also ich finde auch so, wenn wir uns in einer Oberflächlichkeit bewegen, dann finde ich, kann man auch diese Komplimente auch einordnen. Mhm. So, ne? Du siehst irgendwie gut aus, keine Ahnung, alles Mögliche. Aber es wird dann halt so ein bisschen schwierig, wenn man halt so in einem, so einem privaten Kontext ist und einem fällt irgendwie auf, dass eine Freundin irgendwie sehr schnell sehr viel Gewicht verloren hat. Weil ich habe noch nie, oh Gott, das ist so ein kleiner Psycho-Deep-Dive into Gabi. So. Aber ich habe auch noch nie so viele Komplimente, in Anführungszeichen, für meine Figur bekommen, als in der Zeit, in der ich bulimisch war.
Schwierig, ja.
Weil ich da sehr schnell Gewicht verloren habe.
Und dann verbindet man
das. Und ich dachte mir, es war so crazy, weil mir ging es halt, also es war halt in Kombination mit meinen Mental Issues. Oh, und dann geht's dir richtig scheiße. Du bist an einem Low-Punkt und dann kommst du zur Arbeit und dann sagen die Leute so voll. Und auch ein Typ, auch noch ein Typ, an dem ich lange, lange interessiert war, hat mir dann angefangen, Aufmerksamkeit zu schenken. Oh. Komplimente. Das Ding ist, Ich dachte mir so, wenn ihr gerade wüsstet, also so, ich war in dem Moment noch so reflektiert, nicht das einfach anzunehmen und zu sagen so, oh okay, dann bin ich so wohl schöner, so, sondern ich dachte mir so, wenn ihr wüsstet, wofür ihr gerade mir Komplimente macht, so, also wirklich aufpassen damit. Wenn man irgendwie so super, wenn es die beste Freundin ist und man kennt auch, wo sie so durchgeht und so, ne? Dann ist es auch, wie nah bist du dran und was kannst du wissen und in was für einem Rahmen bewegen wir uns? Das sind alles Informationen, die sind wichtig und die sollten wir beachten, wenn wir Leuten Komplimente machen.
Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe es aus deiner Perspektive. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders, weil ich finde, man muss dann einfach selbst reflektieren, ob man es vielleicht ein bisschen persönlich nimmt oder wenn die Person es einfach nur positiv gemeint hat. Der Typ kann ja auch nicht dafür, dass er auf Barbie-Puppen was weiß ich was steht.
Aber ich finde, dieses Kompliment, dem liegt ja ein scheiß gesellschaftliches Bild zugrunde, dass es einfach gut ist, Gewicht zu verlieren, aber nicht gut ist, Gewicht zuzunehmen. Mhm. Und dahingehend auch einfach dieses Bild von nur dünn ist schön. Mhm. Und auf Grundlage dessen machst du das Kompliment. Also ist ja das Problem eigentlich schon das Kompliment.
Das ist vielleicht nochmal ein größerer Diskurs.
Das ist ein Riesenthema.
Ja, aber ja. Ich weiß nicht. Das möchte ich noch sagen dazu. Wenn ich zum Beispiel meine Beine rasiert habe und ich habe glatte Beine und jemand sagt, du hast schöne glatte Beine, richtet er sich ja auch nach dem gesellschaftlichen Status quo von Schönheit. Wobei ich vielleicht sie weggemacht habe, weil ich mich ultra hässlich gefühlt habe, viel zu haarig gefühlt habe, falsch gefühlt habe, obwohl das natürliche Haare sind.
Ja.
So, das heißt, ich habe mich einem Schönheitsideal gebeugt, ob du das jetzt mit der Bulimie freiwillig gemacht hast oder nicht, du bist trotzdem bei dem Schönheitsideal angekommen. Und ich habe dafür Komplimente abgesahnt. So, diese Person, die mir das Kompliment gemacht hat, die kann ja auch nicht so fühlen, dass sie das halt schön findet, weil wir von den Medien so antrainiert wurden, dass glatte Beine erotisch, schön, jugendlich sind. Ja. Ne? Dabei sollten wir das nicht dann nur schön finden, wenn die fucking Beine glatt sind. Also
ich finde, aber es gibt auch ein... Heute ist auch so ein Tag der Anglizismen bei mir total wieder. Aber das gibt so ein appropriate Moment, wo finde ich, also wenn du mit jemandem ein Date hast, ne? Du bist auf der Couch, Netflix und chill, irgendwie so sexy und dann fässt er deine Beine an und dann sagt er irgendwie so, oh, ich lieb, wie glatt deine Beine sind. Dann ist das auch für dich Kontext, okay, merken, okay, er mag irgendwie glatte Beine oder ihm gefällt gerade, okay, ich habe gerade glatte Beine. Ich finde in dem Moment, also es macht dann irgendwie auch Sinn, aber wenn irgendjemand random zu dir auf der Straße kommt und sagt irgendwie so, ich finde deine glatten Beine irgendwie toll, also erstmal, das ist auch eine komische Situation, also warum sollte man das tun? Aber, ich weiß nicht, also Kontext wieder finde ich wichtig und wer ist das, wer sagt mir das? Und auch das Ding ist, die Haare, die wachsen innerhalb von ein paar Tagen. Mhm. Aber so Gewicht verlieren, abnehmen, Körperbild, das ist so ein deep-rooted Thema. Mhm. Und Essstörungen gehen ja in alle Richtungen.
Haare sind auch ziemlich deep-rooted.
Oh, bam, true that. Aber da gibt es halt ab und ab dran, viel wenig, bla bla bla. Mhm. Aber also dieses ganze Thema mit dem Körper, also das ist ja, dazu gehören ja auch die Haare gehören ja zum Körper, aber eben die sind ein Element vom Körper, aber wenn du so den Körper kritisierst, dann kritisierst du halt alles, was du physisch bist in dieser Welt. Und ich finde das ganz schön viel für jemanden to deal with und das anzunehmen, wenn du einen Kommentar über meinen Körper machst. So.
Ja.
Ich
meinte das auf jeden Fall nur positiv.
Ja, nee, voll. Ich habe so gar nicht deswegen gesagt. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, aber ja.
Ja, es
ging wegen Social Media wahrscheinlich.
Genau, Social Media Kommentare. Da gibt es natürlich Kommentare, die Intention zählt halt, finde ich einfach. Und wenn dann Leute halt Dreck über meinen Körper schreiben, einfach nur damit ich mich schlecht fühle, dann kann ich das halt mittlerweile, ich glaube, das wollte ich damit ausdrücken, sehr gut rangieren, ob das einfach nur boshaft gedacht ist oder ob da wirklich objektiv was dran ist.
Ja.
Und das, da finde ich, muss man besonders als Person im öffentlichen Leben ein Gefühl dafür bekommen, so könnte es vielleicht stimmen, dass ich mich wirklich in den letzten Wochen überarbeitet und zu wenig gegessen habe.
Ja.
Oder dass ich mich wirklich ungesund ernährt und zugenommen habe. Und das mal, bevor man es emotional verarbeitet, das einfach nur mal objektiv zu sehen, das kann man ja auch tun.
Wenn man das kann, ist das als Information auf jeden Fall annehmen, also anzunehmen. Mhm. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Gibt es Kommentare, die du löscht?
Löschen. Ich habe lustigerweise in 4,5 Jahren Aktivismus einen Kommentar gelöscht.
What? Das ist schon. Aber für die Person,
nein,
die du bist?
Entschuldigung, zwei.
Ist krass.
Zwei Kommentare gelöscht.
Krass. Ich glaube, ich habe mehr gelöscht.
Ja. Der eine Kommentar war, mit dieser Person frage ich mich jetzt sehr gut, von einem Tierethik und Veganismus heißt der Kanal, der hat kommentiert, der hat mich auseinandergenommen, kritisch, weil ich habe ein Video veröffentlicht, da habe ich einfach 2-3 inhaltliche Fehler gemacht zu dem Thema Tierrechte. Und er hat mir so einen Absatz drunter geschrieben. Und dieses Video war so viel Arbeit, weißt du. Und dann habe ich dieses Video gepostet und er hat diesen Kommentar ohne liebevolles, tolles Video, aber es war einfach nur so zerstören.
Das ist falsch, so, das ist falsch.
Ich hasse dich. Ich habe es einfach aus der Emotion heraus gelöscht. Und er hat mir eine bitterböse E-Mail darauf geschrieben, wie ich es nur wagen kann, dass er dachte, dass ich anders bin, dass ich mal eine erfrischende Stimme bin für die Tiere und wie ich es nur wagen kann, das zu löschen.
Oh Gott, aber das finde ich dann auch...
Nein, das war gut. Das war gut.
Nee, stimmt, er hat ja recht wahrscheinlich.
Genau, das war so, er hat ja recht, ich hasse ihn. Deswegen mögen mich ja auch Leute nicht.
Richtig, weil du hast ja recht. Ach, scheiße.
Und das habe ich dann halt in mir selbst erkannt. So, ich bin ja im Endeffekt nichts Besseres als jetzt meine Hater, wenn ich den einfach nur weglösche und versuche zu verdrängen und auf ihn bin. Und dann habe ich mit ihm mal geschrieben, wir sind mittlerweile ganz gut und er hilft mir auch regelmäßig bei meinen Videos oder Analysen.
Cool.
Und den Kommentar konnte ich leider nicht wiederherstellen, hätte ich gern gemacht, aber es war viel dran und ich habe was dran gelernt. So, und der zweite Kommentar oder zweite Art von Kommentar, die ich manchmal lösche, sind wirklich einfach, wenn Leute Lügen über mich verbreiten. Also, was weiß ich, was war da?
Ich habe dich doch letztens einen Döner mit Fleisch essen sehen oder so.
Das tatsächlich nicht, das ist mir zu egal, außerdem offensichtlich, meine Arbeit spricht für sich, die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwer noch glaubt.
Probably not.
Und die können kann man dann eh überzeugen, solche Leute. Das waren so Sachen wie, ich hätte meiner Mutter was gestohlen, ich hätte irgendwie wirklich gesetzliche hohe Strafen für irgendwas bekommen. Ich hatte ein einziges Mal ein Strafverfahren, damit bin ich auch öffentlich so, weil ich angeblich eine Fensterscheibe von einem Metzger zerstört habe und mehr nicht.
Ja.
Also der hat mir Sachen angedichtet, die fand ich einfach nur verleumderisch und sowas habe ich dann gelöscht und den Kanal einfach gemeldet und dann kam auch nichts mehr. Also hier und da mal posten immer noch solche Leute, aber ich kann die nicht alle, ich will das gar nicht. Ich habe diese zwei Kommentare gelöscht und mittlerweile gebe ich es auch auf, weil ist mir egal.
Das bedeutet ja auch, also wenn man Sachen löscht, heißt es ja auch, man hat die vorher gelesen und manche Sachen will man einfach nicht. Du willst nicht deine ganze Kommentarspalte irgendwie scannen.
Oh, ich tue es aber zu
und
oft.
bei dir ist es dafür, glaube ich, wirklich echt einfach sehr, sehr viele Kommentare einfach.
Ja, und es ist so viel Blödsinn, so viel Hate und auch nicht, nicht mehr auf jeden Fehlschluss ein. Also ich mache das gar nicht mehr. Ich versuche möglichst wenig Zeit in Kommentaren und sowas zu verbringen. Ich will einfach nur auf meinen Content erstellen, den Tierrechtsaktivismus machen, das bestmöglichste Video daraus machen und für die Leute zur Verfügung stellen, dass sie was lernen und das überall hinballern. Das ist so meine Mission, bis ich sterbe.
Ja. Hast du es bisher bereut, der Medizin den Rücken gekehrt zu haben und voll in Content und alles?
Ich möchte sagen, ich glaube, ich habe ihr nicht mal den Rücken gekehrt, weil ich finde die Art von Arbeit, die ich jetzt gerade mache, selbst wenn man das Tierethische ausklammert, ich möchte nicht das Gesundheitsargument machen für Veganismus, ist trotzdem immens viel effektiver, als wenn ich als Standardärztin im Krankenhaus verblieben wäre. Mhm. Also das Gesundheitssystem aktuell ist ein Gesundheitskrankensystem und kein tatsächliches Gesundheitssystem. Mhm. Das ist symptomatische Therapie, nicht präventiv. Ich glaube, wir brauchen einen ganz neuen Grundansatz für das Gesundheitssystem, um es von der Pike auf neu aufzubauen, als vollumfängliches System, was wirklich den Menschen seine Ernährung, Lifestyle-Bedingungen, Umgebungsbedingungen mit einbezieht. Und natürlich auch das Tierethische. Mhm. Aber unabhängig auch dessen, Leute schreiben mir regelmäßig, sie haben abgenommen, es geht ihnen besser, ihre Allergien sind besser, sie haben ihre Essstörung verbessern können, seitdem sie vegan leben und sich auch für wichtige Themen, wichtigere unter Anführungszeichen Themen auseinandersetzen und verstehen, dass andere auch leiden, nicht nur sie, oder mit ihrem Essen besser auskennen. Ich habe Ernährungsguides rausgebracht, ich habe mich so viel mit Ernährungswissenschaft auseinandergesetzt. Ja. Ihr könnt alle Ernährungsguides runterladen auf wie-vegan.com, falls ich diese Werbung hier machen darf. Die sind alle gratis. Supplemente-Guide, Protein-Guide. Ich habe mich selbst, ich habe mir selbst diese Guides erstellt, die ich gern gehabt hätte, als ich vegan geworden bin, weil viele Veganer ernähren sich ja ultra ungesund.
Ja.
Und ich möchte...
Aus Mangel an Information einfach, ne?
Oder Faulheit, oder weil man die Zeit nicht hat, sich damit auseinanderzusetzen. Oder man isst nur den veganen Fertigfraß. Mhm. Und das darf es halt auch nicht sein. Das ist wie, wenn du die ganze Zeit nur Fastfood isst teilweise. Mhm. Und ja, ich habe das halt zur Verfügung gestellt und Leute schreiben mir regelmäßig, selbst Veganer, die seit 10 Jahren vegan sind, dass sie sich jetzt viel gesünder fühlen, dass sie auch in ihren Blutwerten sogar merken, ich war jetzt auch gerade Blutabnahme machen, perfekte Werte so.
Ja.
Und deswegen glaube ich, ich habe einen viel größeren gesundheitlichen Impact sogar.
Voll geil.
Als ich im Krankenhaus gearbeitet habe. Das ist für mich schön.
Ja, voll gut. Ja, eigentlich voll Quatsch dann halt, das so zu sehen, dass du genau irgendwie was den Rücken gekehrt hättest,
nee,
weil das es lässt sich implementieren halt auf eine andere Art und Weise.
Schön formuliert, ja.
Aber du hast ja auch, ne, also wenn du deine Energie in was steckst, was du magst und du, also weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, du magst ja super gerne, was du machst.
Ich liebe es.
So,
das ist eine Erfüllung.
Und das bringt dir ja auch Energie, dann hast du finanzielle Mittel, die du ja auch ganz anders irgendwie in die Sachen stecken kannst, die dann halt auch noch deine weitere Passion sind, die halt mit medizinischen Sachen zusammenhängen und
es
so.
Es ist wirklich ein Full Circle mittlerweile und mittlerweile auch, dass ich diesen kleinen Kochkanal habe, wo ich auch die Tierethik mit reinbringe.
Stimmt, die Milde. Bist
ja,
du ja auch.
Genau, wo ich also idiotensichere, also ich sage immer für Dummies, aber von Dummies, mache ich meine Rezepte und bringe da halt auch immer die tierethische Schiene rein und zeige auch manchmal meinen Po, meinen Bizeps und so.
Ja.
Und das passt für mich gerade richtig gut und ich bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit.
Ja.
Das Einzige, was ich immer sage, ich will mehr. Ich will mehr rausbringen. Ich will noch mehr rausbringen.
Noch mehr? Du
da
hast schon so.
Da gibt es so Riesenbrands, weißt du, die machen Werbung für ein scheiß Produkt und die posten auf ihrem Kanal 10 bis 50 Mal am Tag guten Content. Nicht Müll-Content, der von irgendeiner KI erstellt wurde und einfach nur rausballern. Sondern da sitzt ein Team von 10 Editoren, die haben 10 solche Interviews am Tag, was weiß ich, für Aktionen, und die posten. Und das alles kann der Algorithmus greifen. Es ist egal, wie viel du postest. Ich will einfach möglichst viel Information, möglichst wie gute, polarisierende, emotionalisierende Gespräche und Momente da rausbringen können, um eine Generation wirklich zum Veganismus zu bringen und diesen Kipppunkt zu erreichen, dass wir einfach Tierrechte etablieren, analog zu Menschenrechten.
Ja.
Und ich will, dass mein Content ein Teil davon ist, das anzustoßen und weiterzubringen.
Aber dafür braucht man dann auch irgendwann ein Team, ne? Also man ist ja auch irgendwie, also so One-Woman-Show ist halt auch echt...
Ich bin auch dabei, mir das aufzubauen. Also ich stecke im Monat für den Content von mir, meinem Partner, über 3.000 Euro im Monat für einfach nur Content-Aufarbeitung.
Mhm.
Also viel von den Videos, die du von mir siehst oder falls du da was verfolgst, die Short-Videos, die schneide ich vor.
Mhm.
Also ich habe da sehr spezifische Anliegen und dann machen die halt die Untertitel und Einblendungen. Ich habe keinen Nerv. So, da brauchen wir noch eine weinende
Kuh. Das ist auch so anstrengend mit den Untertiteln. Ich lasse es manchmal einfach, mangels Zeit, aber es ist eigentlich geiler, die zu haben.
Ja, und die Untertitel-Apps, die sind alle scheiße.
Ja.
Wirklich. Also du musst es immer
werden aber besser. Manchmal bin ich so, oh, das hast du verstanden?
Ja.
Nur Limties versteht er immer nicht. Dann macht er, also bisschen falsch, aber also so, wie man es hört halt.
Na, ich bin da pingelig. Ich will auch keinen Müll-KI-Content mit Untertiteln dann. Das juckt mich nicht. Ich will, dass das gescheit mache. Also ich will wirklich dieses Team. Ich habe mittlerweile meinen englischen Account, den habe ich auch erwähnt, noch nicht erwähnt. Der hat im letzten Monat auch über 4 Millionen Klicks und mittlerweile auch jetzt in 2 Monaten 10,7000 Follower. Was jetzt nicht die Welt ist, ja, auf Instagram, aber dafür, dass ich nur 3-4 Mal die Woche ein Content-Piece rausbringen kann auf Englisch, weil ich einfach dementsprechend weniger englische Konversationen und Debatten habe, dass ich das nebenbei auch noch aufbauen kann, einfach weil ich da nochmal in die Editoren, die englischen, über 900 Euro im Monat stecken kann.
Mhm.
geil, mehr, so ja. großartig, Revolution. Ja.
Voll, voll.
Und das ist halt wirklich etwas, was mir klar auch ein bisschen durch die monetären Einnahmen von YouTube, aber das sind also Peanuts im ja. Gegensatz dazu, das würde nicht immer die Miete decken. So, weil meine Videos einfach meistens gesperrt werden, weil da Tiervideos drinnen sind oder Tierleid drinnen ist. Deswegen ja. 90% meiner Inhalte sind da gesperrt, aber das ist eigentlich alles nur ermöglicht durch den exklusiven Content. Ja. Und das finde ich einfach okay. großartig, dass ja. das geht.
Ja. Wenn du mal mehr Content auf Englisch machen willst, gerne. Mhm. Ich kann sehr gut Englisch.
Ja, gerne. Ja. Ja. Also ich finde das super. Ich finde, wir sind ja fast, also wir sprechen schon eine Weile. Ne? Ich könnte den ganzen Tag mit dir quatschen.
Voll, ich glaube, wir können auch, halt auch so, ich finde es schön, mit dir auch in Themen zu gehen, mhm. die halt, also zum Beispiel das Thema halt über so Körperbild und Komplimente und so. Ich finde das schön mit Leuten irgendwie.
Ja, wir können das mal richtig durch. Also ich war jetzt gerade schon so, oh, ich starte jetzt in den Debattenmodus, aber dafür bin ich gar nicht hier. wenn du möchtest, wir haben Lingerie-Aktivismus, nennt sich das. Also cute. Wir machen jetzt eigentlich, es wird ja warm, in Unterwäsche, ja. in bunter Unterwäsche mit so Tierohren, Tierrechtsaktivismus, sei das in Berlin Innenstadt, sei das in anderen Städten, und bringen da Leute eben mit der Botschaft, unser Körper, unser Recht, ihre Körper, ihr Recht, und ja. es ist nicht unsere Körper, die wir dann nehmen dürfen, ja. auf die Botschaft von Veganismus.
Ja.
Und da hatten wir auch schon cute. Einige tatsächlich exklusive Models auch
Lingerie.
Dabei,
die da mitgemacht haben. Lingerie-Aktivismus ist ja mhm. mega niedlich. Und du hast gerade gesagt Partner, also ich will nochmal ganz kurz auf deinen Content mhm. Auf den Sex-Content eingehen, mhm. Bevor wir wirklich langsam am Ende sind. Macht ihr Videos zusammen? Machst ja. du Videos alleine auch? Oder,
beides. Also es gibt Customs, die ich auch für spezifische Kunden und Anfragen mache. Oder wenn da eben etwas viel gewollt ist, wo nur ich drauf bin, dann mache ich das und habe das auch in der Vergangenheit gemacht. Und auch mit ihm gemeinsam. Also und hier und da mal auch mit anderen Mädels so. Aber vor allem eben Boy-Girl-Content. Und da sind wir sehr kreativ. Also ja? ich habe Sachen ausgewählt, wo ich gedacht hätte, wow, das hätte ich in meinem Leben nicht gedacht. Also tatsächlich bin ich ja sexuell sehr offen und war das, glaube ich, auch immer schon. Und ich habe mich unfassbar ausgelebt in meiner Partyzeit und bereue mhm. nichts davon. Aber manchmal ist es auch gut, sich auf weniger Personen zu konzentrieren, mhm. dafür intensiver.
Ja,
ja, aber da sind wir schon einfallsreich, würde ich sagen. Aber wobei, ich muss sagen, oh sorry, falls ich gerade zu viel rede.
Nein! ich bin halt We are in a podcast, Raffaela.
ja, okay. ich finde, ich mag dieses, umso authentischer, umso lieber tatsächlich. Aber ja. ich will mich trotzdem schön machen dafür. Also ich mache mhm. mich schon besonders hübsch, wenn wir die Kameras aufstellen. Mhm. Und dann haben wir so richtig so im Raum, so Shooting-Raum mit so Lichtern, wie zu Hause teilweise, halt einfach so ein Studio aufgebaut. Und das ist dann halt natürlich eine andere Form von Sex.
Mhm.
Aber es gibt genauso auch authentische, so in the moment, einfach nur so mittendrin. Das Licht ist vielleicht nicht einmal geil, das Licht ist gar nicht, einfach so Handy raus und wir sind gerade mittendrin. Ja. Boah, das finde ich teilweise fast einen heißeren Content.
Voll, weil es halt einfach, genau, weil es so ein bisschen mehr von eurer Beziehung irgendwie auch preisgibt, von eurem Beziehungssex halt.
Ne? Ja, von einfach, es ist roher. Und ich bin ja. manchmal auch nervös tatsächlich, wenn man sich nicht so schön fühlt, aber sagt, oh, ich möchte heute schon noch was drehen so. Und dann ich will nie wieder, sei das für Debatten, sei das für generell Content, egal in welcher Form, ich will nichts rausbringen, wo ich bei mir selbst so ein, das ist schmuddelig Gefühl bekomme.
Ah,
weißt du?
Bekommst du das?
Also manchmal? Ich bekomme das unabhängig jetzt vom dem Sex-Content, den ich mache, teilweise bei Videos, die ich einfach schlecht geschnitten habe oder bei einem Gespräch, wo ich mir denke, boah, okay. was war das denn für eine schlechte, nicht schlagfertige Antwort? So, das okay. kannst du so nicht posten.
Ja. Ja.
Und dann ich will das nicht. Nur lieber nichts posten an dem Tag, wenn mhm. ich gerade nichts anderes habe, als etwas, okay. wo ich mir halt denke, oh, das ist aber cringe.
Okay, so. Okay. Würdest du sagen, ja, weil wir haben vorhin geredet über so Perfektionsanspruch und dass man das auch manchmal gehen lassen muss, mhm. weil sonst kommt man irgendwie nie zu Potte.
Es ist eine Gratwanderung.
Ist eine Gratwanderung, ja. Es ist so. Ja.
Aber ich will mich einfach mit mir selbst wohlfühlen.
Ja, das ist wichtig. Mhm. Voll, ja. Das Thema hatten wir heute auch. Wir haben am Wochenende vorher so Fotos gemacht für die Serie von meiner Partnerin. Und ich habe heute die Fotos gesehen, die sind schön, aber ich sehe mich da nicht.
Ah,
kennst du das?
Das bist nicht du.
Oh, das ist
ja,
schlimm.
Genau, vielleicht ist es das bin einfach ja. nicht ich so. Vielleicht ist das ein okay Content-Piece, mhm. ein okay Porno. Oh, das mhm. bin nicht ich.
Ja,
so.
Ja, voll. Und andere Leute fänden das auch toll. Ja. So, und sie sieht das und ich sehe, ja, objektiv ist das ein schönes mhm. Bild. Aber und das finde ich ganz, ganz befremdlich, wenn ich mich nicht erkenne.
Oh,
das ist gruselig.
Aber das hast du wieder so schön gesagt.
Ist, ja. ja, und das ist, glaube ich, ganz, das ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, wenn man Social Media und insgesamt so Sachen, was wir machen, lange machen will, ja, dann ist es wichtig, ja, dass wir das daran arbeiten.
Dass man sich
arbeiten.
Nicht verstellt.
Ja.
Das war auch immer für mich so ein schönes Feedback am Anfang, wo ich die größeren Influencer getroffen habe, also generell Influencer, die ich vorher noch nicht hatte, ja, getroffen hatte, so, haben die immer gesagt, du bist ja wirklich so wie die im Internet. Mhm. Und war ich so, wieso ist das so überraschend? Und dann habe ich angefangen, nach und nach welche zu treffen, weil ich so, die verstehen sich ja. Sobald die Kamera, ja, an ist, sobald die Kamera aus ist, sind die plötzlich wieder ganz freundlich von mir. Für, okay, eine Minute hast du mich noch angeschrien und mich als Miststück im Internet bezeichnet. Und jetzt gibt es mir plötzlich Tipps zu meinem YouTube-Kanal. So, was ist das denn?
Das ist crazy. Da würde man vielleicht manchmal denken, die Leute sind irgendwie hinter den Kulissen so voll so fotzig zueinander, mhm, und dann voreinander so voll nett. Aber bei dir ist es so ein bisschen andersrum, dass die Leute dich im Content so...
Es kam auf
so,
die Person an.
Es kam auf die Person.
Ja, ja. Gab beide ja, Richtungen.
Ja, ich glaube,
es war immer
beides.
Total befremdlich. Die müssen sich dann ihre gesamte Karriere lang, muss man sich ja vorstellen, verstellen.
Das verstehe ich auch nicht ganz. Also ich habe natürlich auch, Tendenzen, also es ist so, ich würde auch sagen, so Gabi vor der Kamera, wie du halt auch sagst, ja, ich mache mich ein bisschen irgendwie, mhm, so.
Du verbesserst das, was schon da ist, aber genau, du bist kein anderer Mensch.
Nee, oder ich bin halt ich sehe das gerne so manchmal auch so, ich bin halt eine Facette von mir, und da halt mehr davon. So. Und in meinem Privatleben bin ich ganz viele andere Facetten auch noch, und das macht mich halt dann zum Puzzle so zusammengepuzzelt, natürlich so ein bisschen zu, nicht zu einem anderen Menschen, mhm, zu einem vollständigeren Menschen. So, Gabi ist eine, ist so. Bisschen eine Seite, die sich dann halt auch so ein bisschen verflechtet in meine Persönlichkeit grundsätzlich. Aber, und das kann ich halt, weil ich bin das ja auch, aber was zu sein, was man nicht ist, das, ich könnte mir auch die ganzen Sachen gar nicht merken. Also
ich kann nicht lügen, weil ich will es mir nicht merken.
Wie war ich denn, was habe ich denn da gesagt, wie war ich denn, was für eine Person, ja, habe ich mir denn da jetzt aufgebaut und so, das ist so, nee. Oder
wie machen das Leute, wenn sie Affären haben?
Ja.
Ich habe das noch nie,
ja, das verstehe ich auch
können.
Nicht.
Ich könnte nicht einmal irgendwie nach Hause kommen und dann sagen, ja, ich musste bei der Arbeit länger machen, so, ich könnte das nicht.
Voll. Ich muss selbst aufpassen, dass wenn ich so eine Überraschungsgeschenk, irgendein Geschenk oder eine Überraschung, ja, für irgendjemanden habe, mhm, dass ich nicht dann so zwischendurch sage, so, und ja, und vorhin haben wir ja wegen deinem Geburtstag telefoniert, so, dass ich, ja, das einfach nicht, weil ich halt auch so ungefiltert.
Aber das ist so Sachen. Schön.
Das, ich finde das auch gut.
Liebsten. Bist du auch so ein bisschen naiv, wenn du mit Leuten umgehst, dass sie dich nie anlügen würden?
Ja.
Weil du würdest es nie machen.
Ja,
und
ich denke schon.
Und dann bin ich so hart auf die Fresse gefallen, ja, schon bei Leuten.
Ich glaube immer, also ich glaube auch ganz viel, was mir erzählt wird. Alles, einfach, ja, im ersten Moment schön, immer so echt. Ja. Ich habe auch schon so viele crazy Stories gehört, mhm, dass wenn du mit einer crazy Story kommst, dann denke ich erstmal, echt jetzt? Und dann, ja, sind so, nein. Und ich bin so, ach so, ja, okay, gut.
Ja, dann bist du die Letzte, die so mitkriegst, ja, so was.
Aber naiv, ja, sein ist auch gut. Also das durfte ich mir früher oft anhören, dass ich ja so naiv sei. Mhm. Und so, ja, was denkst du denn? Und das musste ich mir zurückerkämpfen, dass es geil ist, dass ich gut, auch sensibel sein, naiv sein, also so Sachen, die so negativ besetzt sind.
Naiv sein ist okay, wenn man jemanden hat, den du wirklich vertrauen kannst, der,
ja,
sich,
ja,
schon
voll,
bewiesen hat, der dir hilft, Sachen manchmal ein bisschen, ja, einzuordnen.
Ja, ja, voll. Man muss ein bisschen verstehen, ja, wie der Gratwanderung, mhm, wo kann ich, und Kontext, ja, wo kann ich naiv sein und wo ist es auch okay, ein bisschen irgendwie weniger naiv zu sein.
Zum Thema naiv sein darf ich vielleicht noch kurz, ja, erzählen. Am Anfang, als mich Jugendliche erkannt haben, haben die mich halt angesprochen und wollten ein Foto. Und, ja, naiv wie ich war, habe ich einfach direkt ein Foto mit ihnen gemacht. Ich bin davon ausgegangen, dass alle, die mit mir ein Foto wollen,
die
vegan
sind. Ja,
sind.
Ah, vegan.
Alle.
So, wirklich?
Ja, warum würdest du sonst ein Foto mit mir machen? So, mittlerweile, oh, bin ich draufgekommen, Jugendliche, ja, würden wahrscheinlich selbst mit Hitler ein Foto machen. Hauptsache, sie können dann ihren Freunden sagen, sie haben Hitler getroffen. Es ist denen scheißegal, Hauptsache, die,
ja,
Person ist bekannt.
Ja.
Also ich bin da wirklich sehr naiv gewesen. Und dann hat mir ein Kollege, mit dem ich halt unterwegs war, gesagt so, du weißt, dass der dich gerade angelogen hat, oder? Und,
ja,
ich so, was? Nein, der war doch so ein netter Jugendlicher.
Ja.
Ich so, frag doch mal den Nächsten, warum er vegan ist, was vegan bedeutet, oder? Und dann habe ich mir angewöhnt zu fragen, was hast du heute gefrühstückt? Und dann, meine Lieblingsantworten sind, Salat, Tofu, nichts. Und wenn eins von diesen drei Sachen kommen, weißt du direkt, okay, du lügst.
Ja.
Und dann versuchen sie es meistens die nächste Stufe, so Brot mit was, nur so Brot, nein, komm, du hast nicht nur Brot gegessen, Haferflocken, was war auf den Haferflocken drauf? Milch, Biomilch, Weidemilch, scheiße, ich meine, und, ja, das ist so peinlich. So, wie checken das die Leute nicht? Aber mittlerweile bin,
ja,
ich dankbar, dass ich das, mein System jetzt etabliert habe.
Ja.
Ja.
Du etablierst ein Riesensystem, wovon, glaube ich, ja, ganz viele Menschen, ganz viele Tiere profitieren.
Zwangsveganisierung.
Und ich würde mich total freuen, wenn wir nochmal andere Rahmen haben, in denen wir uns unterhalten. Weil ich glaube, wir können uns sehr, sehr gut unterhalten. Und,
das war sehr schön hier. Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön, dass du gekommen bist. Ich hab mich total gefreut, dich kennenzulernen. Ja, mich auch. Das ist total toll für mich, dich hier heute.
Ich hab sie nervös gemacht.
Ja, hast du wirklich. Das hat man heute auch so. Also ich bin ja eh mal so ein bisschen mit so Ams und so. Sagt keiner was, bisher nicht. Achtet nicht drauf. Achtet nicht auf meine Ams, das habe ich gesagt. Aber heute waren noch ein paar mehr dabei. Aber ach komm. Ja,
wunderbar.
Wir hatten es doch von Authentizität. Ne?
Ja, genau. Ja.
Vielleicht noch zum Schluss, gibt es Sachen, die du nennen willst? Plattformen, wo die Leute dich finden, dein Instagram?
Ja, also prinzipiell erstmal meine exklusiven Inhalte. Ich bin unterwegs auf OnlyFans, Bestfans und sämtlichen anderen Sachen. Die findet ihr alle gebündelt auf meinewildeseite.com. Alle Einnahmen gehen in die Zwangsveganisierung Deutschlands. Vielen Dank dafür. Und sonst bin ich unterwegs als die militante Veganerin auf allen Social-Media-Plattformen. Meine leicht erotischen, aber genauso veganen Inhalte findet ihr als die wilde Veganerin auch auf allen Plattformen. Und ich freue mich total, wenn ihr mir folgt. Und wenn ihr ab jetzt vegan statt brutal lebt.
Perfekt. Beste Schlussworte. Und damit sage ich Tschüss. Danke fürs Zuhören.